Wie wir schon aufmerksam gemacht wurden, halte an, so möchte ich auch sagen, harre aus. Christus kam auf diese Erde, um sich ein Volk zu erkaufen aus der Welt, aus der Menschheit. Und wenn er uns durch sein Blut errettet hat, hat uns zu seinen Kindern gemacht, dann erwartet er auch, dass wir auch beharren, ausharren bis ans Ende. Ich möchte zu dieser Bibelstelle, wo es gelesen wurde, noch einen Text dazu lesen. Und den finden wir in Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Und hier steht so: Und an demselben Tage des Abends sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll war. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Beide Stellen sind identisch. Beide Stellen verhandeln ein Thema, also sprechen über das Thema, wo Jesus in der ersten, was wir gelesen haben, dann kam Jesus zu den Jüngern in das Boot. Sie nahmen ihn auf. Und in der zweiten Stelle, da war Jesus im Boot. Aber in der ersten und zweiten Situation, sie gerieten in große Gefahr. Und wir sehen, bei der ersten Situation, Jesus war am Ufer zurückgeblieben, wie wir gehört haben, aber da er sah, dass sie Not litten, ging er auf dem Meer und näherte sich dem Schiff. Und dann steht es, und sie nahmen ihn auf. Er stieg in das Schiff, ja, und stieg zu ihnen in das Schiff. In der zweiten, was wir gelesen haben, hier war er im Schiff, aber er schlief. Und wiederum kamen sie in eine Gefahr. Das zeigt uns, Geschwister, in unserem Leben, kann man so sagen, wenn man ohne Jesu durchs Leben geht, dann ist man in einer beständigen Gefahr. Aber Jesus, unser Erlöser, der sieht, der weiß, in welche Gefahr die Menschenkinder kommen. Und er naht sich zu einem jeden und bietet seine Hilfe an. Und wohl dem, der ihn aufnimmt in sein Leben. In der zweiten Situation ist, wo er im Schiff war, bei seinen Jüngern. Wir können es auf uns beziehen, auf die Kinder Gottes, die wir mit ihm wandeln. Aber es kommen im Leben so viele solche Situationen vor, wo wir denken, ja, der Herr hört uns nicht, er ist weit entfernt. Obwohl er daneben ist, obwohl er bei uns im Schiff ist, das heißt, er ist in der Gegenwart. Aber weil wir so furchtsam sind, erschallt ihren Unglauben. Er sprach: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Ich denke, nach der Speisung 5000 Mann, da sollten die Jünger etwas gelernt haben und denken. Und so war es auch, denken, dass der Herr, wenn er bei ihnen ist, dann ist keine Not. Und so auch hier, wenn er im Schiff war, konnten sie auch denken, der doch immer für sie gesorgt hat. Und wenn sie glaubten, dass es der Sohn Gottes ist, dann brauchen sie nicht Zweifel. Gott wird nicht zulassen, dass der Sohn Gottes wird mit ihnen untergehen. Aber so sind wir Menschen, Geschwister. Wenn eine Not kommt, wenn eine Gefahr kommt, dann vergessen wir oftmals, dass doch der Herr neben uns ist. Er will uns helfen. Aber manchmal schweigt er und lässt darauf ankommen. Und dann steht sie vielen vor ihm nieder und beteten ihn an. Sie erkannten, dass er Gottes Sohn ist. Sie erkannten seine Macht. Und so ist auch bei uns. Gott lässt es manchmal zu, bis wir niederfallen und ihn suchen. Aber er ist nicht weit. Er ist neben uns. Ich habe mal gelesen von einem alten Schulinspektor. Und er erzählte folgende Geschichte. Er erzählte in einer Mittelklasse die Geschichte, wo Jesus die 5000 gespeist hatte und nachdem auf dem Meer ging. Und wo er jetzt, wo die Jünger mitten im Meer waren, litten sie große Not. Aber Jesus nahte sich zu ihnen. Und wo er an diese Stelle kam, dass sie in Gefahr kamen, da hat sich ein Mädchen, 9 Jahre alt, hat sich zu ihrem Nachbarn gedreht und hat ihr etwas gesagt. Und dann sagt er, ich dachte, das Kind hat etwas nicht verstanden und fragte, liebes Kind, was wolltest du fragen? Aber sie hat beschämt ihren Blick niedersenken lassen. Die Nachbarin aber erklärte es und sagte, ja, die hat zu mir gesagt, es wäre ja recht dumm gewesen, wenn sie Jesus nicht in ihr Schiff aufgenommen hätten. Und dann sagte er, also dieses Wort traf ihn. Ich faltete meine Hände und sprach, Vater, ich danke dir, dass du dieses hast verborgen, den Weisen und Klugen, und hast es den Unmündigen offenbart. Und dieses Wort, was das Kind gesagt, das gab ihm Anlass auch für ein Thema und er unterhielt sich die ganze Zeit hindurch mit dieser Klasse, mit der ganzen Klasse, über die Dummheit, wenn man ohne Jesus durch das Leben geht. Und dann sagt er, die Kinder waren so aufmerksam, kein Auge fehlte, wo nicht auf ihn schaute. Und der Segen, sagt er, sein ganzes Herz, seine ganze Seele war mit Dank erfüllt. Also er sagt, das Kind hat ihn auf diesen Gedanken gebracht. Er wäre nie auf diesen Gedanken gekommen. Und so möchte auch ich heute ein wenig über das sprechen. Haben wir den Herrn Jesus in unser Lebensschifflein aufgenommen? Welche Vorteile haben wir, wenn wir ihn aufgenommen haben? Und welche Nachteile werden doch sein für alle, die ihn nicht aufnehmen in ihr Lebenslauf? Denn mit Jesus durch das Leben zu gehen, wir haben auch gehört, dem Lied, wie gesagt wurde, wurden aufmerksam gemacht. Wir wissen, Geschwister, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Dann ist keine Not. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12. Und hier sagt er so, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glaubten. Jesus kam in sein Eigentum. Das Eigentum war das Judenvolk. Er wurde verheißen als Messias, als Erlöser. Aber die Seinen, steht geschrieben, die nahmen ihn nicht auf. Und wenn man jetzt denkt, mit dem, was der erzählt hat, der Schulinspektor, wenn er das Thema gehabt hat, wie dumm es gewesen ist, oder wie dumm ist es von einem jeden Menschen, der Jesus nicht aufnahm, wie dumm war es auch von dem ganzen jüdischen Geschlecht, die den Heiland abgelehnt haben, die ihn nicht aufgenommen hatten, der vor Jahrhunderten verheißen war. Und sie wussten, dass der Messias, ihr Erlöser, ihr Retter, auf den sie warteten, dass er kommen wird. Sie wussten auch, in welcher Art und Weise er kommen wird. Aber hier steht geschrieben, sie nahmen ihn nicht auf. Soll das uns nicht eine Warnung sein? Und wir wissen, wie ihr Schicksal wurde. Jesus weinte zwar über Jerusalem, er weinte und hat gesagt, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihre Fliegen. Aber sie haben es nicht vernommen, ihr wolltet nicht. Ist das nicht ein trauriger Zustand? Ist das nicht etwas Trauriges, Geschwister, wenn man weiß, man kann durchs Leben gehen, man kann Reichtum haben, man kann Friede, Ruhe haben, aber man lehnt es ab. Angenommen, ein gewaltiger Herrscher tut uns das anbieten, aber wir lehnen es ab. Ich meine jetzt im irdischen Leben. Wäre es nicht dumm? Viele werden sagen, ja, das ist ja eine Dummheit. Man muss vom Leben alles nehmen. Aber hier geht es um das ewige Leben. Ist das nicht auch eine Dummheit, wie der Schulinspektor gesagt hat, wenn man durchs Leben geht, wenn man Christus ablehnt, der allein imstande ist, uns den Sieg auf dieser Welt zu geben, mit uns zu gehen, durch alle Schwierigkeiten des Lebens uns zu führen und er lohnt das ewige Leben. Ist das nicht die größte, die beste Hoffnung, was ein Mensch haben kann, dass wenn er weiß, wenn er abscheiden wird von dieser Erde, dass er dann wird das ewige Leben haben. Wenn wir so betrachten, wozu brauchen wir Christus? Geschwister, das Erste, wir brauchen Christus, dass wir gesegnet werden. Und was sind diese Segnungen? Die größte Segnung ist doch das, dass wir durch ihn die Erlösung empfangen haben. Er kam, um uns zu erlösen. Er hat den Erlösungsplan vollbracht. Und durch ihn haben wir die Erlösung. Sind wir erlöst, dann haben wir das Vorrecht, dass wir in allen Dingen, in allen Lagen zu ihm kommen dürfen. Und so sehen wir, wenn wir Jesus haben, dann haben wir einen Wegweiser. Dann haben wir Gnade und Kraft zu überwinden, zu siegen. Denn in ihm haben wir alles. Der Heiland hat gesagt, dass in mir, also sollt ihr das volle Genügen haben. Also wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann haben wir das volle Genügen. Gewiss, Geschwister, die Welt kann es nicht verstehen. Menschen, die keine Erlösung haben, die die Erfahrung nicht gemacht haben, was das für ein Zustand ist, die können es nicht verstehen. Aber ich glaube, wir als seine Kinder, die wir wissen, wie es war, solange wir im unerlösten Zustand waren, wir können es wirklich unterscheiden und können wirklich diese Freude, diese Glückseligkeit, was wir empfangen haben, an dem Tag, wo der Herr uns zu sich gerufen hat und hat uns erlöst von unseren Sünden. Ich glaube, wir können dieses hochschätzen, denn wir wissen den Zustand, wie es zuvor war und wissen, wie es jetzt ist. Jemand hat ein Liederdichter sagt so, die Zunge es nicht beschreiben kann. Es muss erfahren sein. Und in Wirklichkeit, es muss erfahren sein. Und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, ich glaube, der wird nie wieder zurück. Ein Liederdichter sagt, ich gehe nicht zurück. Nein, niemals zurück. Warum? Er hat in Wirklichkeit es erfasst und hat alle diese Vorteile, was er in Jesus bekommen hat, der schätzte sie hoch. Es scheint manchmal so, als wenn der Mensch zu Jesus kommt, dann wird er seiner Freiheit beraubt. Ja, von einer Seite können wir sagen, die Welt bietet auch manche Freude. Aber im Vergleich mit dem, was Jesus bietet, dann können wir sagen, dass jene Freuden, die werden schnell vergehen und die sind auch so, die sind nicht dauerhaft. Der Heiland hat so gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und Geschwister, der Apostel schreibt über diesen Frieden und sagt, dieser Friede ist höher denn alle Vernunft. Keine Vernunft ist imstande, diesen Frieden zu beschreiben. Aber wer es erfahren hat, wer in Jesu Ruhe und Frieden gefunden hat, der weiß zu schätzen diesen Frieden, diese Ruhe, diese Glückseligkeit, was er empfangen hat. Und dazu, der Heiland gesagt, also dazu das ewige Leben. Wenn wir das gedenken an unser Ende, was ist unser Leben? Der Apostel sagt, ein Dampf, ein Rauch ist, ein Nebel, der vorübergehend ist. Aber dann fängt erst das Leben an. Wer Jesus in sein Lebenslauf aufgenommen hat, der hat die Hoffnung des ewigen Lebens. Der hat Gnade, in diesem Leben durchzuhalten, zu überwinden, den Sieg zu behalten. In Jesus haben wir Sieg. In Jesus haben wir die Kraft, allen Widerwärtigkeiten des Lebens zu widerstehen. Das, was wir mit unserer Kraft nicht tun können. Jemand hat gesagt, mit unserer Kraft ist nichts getan. Ja. Und wie es dort weiterkommt, zuletzt heißt es, streit für uns der rechte Mann. Ich glaube, Luther hat das gesagt. Er hat es in seinem Leben auch erfahren. Er ging tiefe Wege. Aber er hat den großen Vorteil erfahren, was das heißt, ohne Jesus. Er war als Mensch, er hat sich bemüht, alle Kräfte dran zu legen, um die Seligkeit zu schaffen, durch Werke. Aber er kam zu der Erkenntnis, dass alles dies vor Gott nichts ist, sondern dass nur allein durch die Gnade Gottes kann man selig werden. Wenn man zu Jesus kommt und wenn man ihn aufnimmt in sein Leben und er aus uns andere Menschen macht, nur dann können wir eine Hoffnung haben des ewigen Lebens. Und so sehen wir, Geschwister, der Heiland hat für uns alles getan. Wenn wir anfangen von dem Augenblick, wo er seinen Thron verließ und kam auf diese Erde nieder, und so verfolgen wir seinen ganzen Lebenslauf, wie er durch diese Erde ging. Er wurde krank, er wurde hungrig, er wurde verfolgt, er wurde, ja, hatte auch durchgelitten. Alles, Spott, Hohn, Verachtung, Verkennung, das alles hat er auf sich genommen. Und zuletzt den Kreuzestod. Aber nach der Auferstehung, diese herrliche und köstliche Verheißung, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit der Kraft aus der Höhe. Jemand hat mal gesagt, die allergrößte Verheißung, was den Kindern Gottes gegeben ist, ich will nicht sagen der ganzen Menschheit, aber den Kindern Gottes, das war die Verheißung des Heiligen Geistes. Also Pfingsten, bis nach Pfingsten, wenn wir Jesus verfolgen, sein ganzes Leben lang, dann können wir mit Wahrheit sagen, dass in Wirklichkeit er hat alles getan. Er hat alles getan für uns, dass wir nun können ihm nachfolgen und nicht allein auf dieser Welt glücklich sein. Wir haben das Zeugnis gehört. Wäre Jesus nicht gewesen, hätten wir keinen, zu dem wir beten dürfen und beten können, dann hätten wir auch keine Gebetserhörungen. Dann hätten wir in manchen Situationen keinen Trost. Aber weil wir Jesus haben, da können wir zu jeder Zeit zu ihm kommen. Und er ist bereit, uns zu helfen. Und deshalb ist es notwendig, dass wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir auch mit allen Kräften, mit allen Bemühen uns bemühen, also ihn auch nicht zu betrieben, ihn zu erhalten, dass er mit uns geht durch das ganze Leben bis ans Ende. Nur dann, wenn er mit uns geht, wenn wir ihn nicht verlieren oder ablehnen, nur dann kennen wir auch dann das ewige Leben. Erben. Ich habe mal gelesen, ein Schotte wurde gefragt, wie viele waren notwendig, um ihn zu bekehren? Und er gab die Antwort, 2, nämlich der Allmächtige und er. Und dann haben sie gesagt, wieso? Hat nicht Gott alleine alles getan? Dann hat er gesagt, ich tat alles, was ich konnte, dagegen, um Jesus nicht aufzunehmen. Aber der Allmächtige tat alles dafür und er siegte. Also hier sehen wir in seinem Zeugnis, dass er die ganze Ehre Gott gab. Wir sind Menschen, viele Menschen haben das Zeugnis gegeben, sie werden sich mit allen Kräften, Jesus geht lange nach, jedem Menschen zwar geht er nach, aber viele nehmen ihn nicht gerne auf. Obwohl sich der Heiland niemand aufbittet, aber in seiner Liebe zu uns Menschen geht er jedem Menschen immer wieder nach. Es steht geschrieben, Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern er will, dass allen Menschen geholfen werde und jedermann zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Jesus sucht unsere Seelenseligkeit. Jesus sucht unsere Glückseligkeit auf dieser Erde. Und dazu will er uns geben. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wir sehen, Geschwister, er hat alle Vorkehrungen getroffen für des Menschen Seele, dass sie sollte hier schon glücklich sein und auch in der Ewigkeit. Ich möchte etliche Beispiele erwähnen aus der Heiligen Schrift. Der Unterschied bei den Menschen, wenn er Jesus hat und wenn er ohne Jesus ist. Wir nehmen zum Beispiel Jakob. Wir wissen von Jakob die Geschichte, wo er noch zu Hause war. Er hat seinen Bruder Esau betrogen und er musste flüchten. Und weil er flüchten musste, und jetzt war er von zu Hause weg, so circa 20 Jahre. Und in dieser Zeit erwarb er einen großen Reichtum, kam wieder zurück. Und dann im Kapitel 32, in Vers 25 bis 32, wenn wir das lesen, 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 25. Vielleicht Vers, 25. Wir wissen, wo ihm sein Bruder Esau entgegenkam, da überkam Jakob eine große Furcht. Und alle Vorkehrungen, was er getroffen hatte, er hat nämlich ihm Geschenke vorbereitet, hat diese Geschenke ihm zugesandt und wollte so Jakobs, Esaus Zuneigung zu ihm gewinnen. Aber er wusste, dass wenn Gott ihm nicht gnädig ist und ihm nicht helfen wird, dann wusste er, dann wird auch dieses nicht helfen. Und so sehen wir. Dankeschön. Und so sehen wir, obwohl er diese Vorkehrungen getroffen hatte, alles das. Und dann steht es ab Vers 25. Und blieb allein, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über den Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen. Und jetzt Vers 32. Und als er an Pliel vorüberging, ging ihm die Sonne auf und er hängte an seiner Hüfte. Also wir sehen Jakob, wo er nach Peniel kam, weiß nicht, was heute ist. Ein Mann rangte mit ihm. Und warum hat Jakob ihn nicht gelassen, bis die Morgenrede anbrach? Und der Mann sprach zu ihm, die Morgenrede bricht an, lass mich gehen. Aber Jakob sprach, ich lasse dich nicht, ehe denn du segnest, spricht er. Jakob war bewusst seine Sünde, was er begangen hat an seinem Bruder Esau. Jakob war bewusst, dass er oftmals mit List in seinem Leben, auch der Reichtum, was er hatte, da war manches, war mit List erworben worden. Und Jakob hat zu seiner Zeit, wo er zu Laban kam, hat er ein Geliebte getan und hat gesagt, diese Stätte, wo er die Himmelsleiter sah, soll ein Haus Gottes werden. Und alles dies, wo er jetzt mit einem großen Reichtum zurückkam, und er wurde bewusst, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenkam, da kam ihm das alles hoch. Er hat seinen Zustand gesehen und er wusste, wenn er jetzt nicht sein Leben ändert, wenn er jetzt nicht Frieden macht mit Gott und mit Esau, da kann es anders rauskommen. Und so rang er mit dem Engel, kann man sagen, und rang er, und dann, wo der Mann sah, dass er ihn nicht übermochte, sagte er, lass mich gehen, die Morgenrede bricht an. Aber Jakob sagt, ich lasse dich nicht, ehe denn du segnest mich denn. Und er segnete ihn. Er bekam den Namen Israel. Und dann sagte Jakob, fürwahr, er nannte die Städte Bniel, ich bin es übergangen, aber er nannte die Städte Bniel. Das heißt, ich habe das Angesicht Gottes gesehen, sagt er, aber meine Seele ist genesen. Eine andere Übersetzung sagt, und bin dennoch am Leben geblieben. Und so, wo er dann in Bniel wollte weitergehen, da ging ihm die Sonne auf. Das hat eine zwiefache Bedeutung. Erstens kann man sagen, ja, die Sonne ging auf, es war wirklich so. Aber es ging ein Licht in seinem Herzen auf. Seine Seele war zuvor belastet. Seine Seele war mit Angst, mit Not erfüllt. Und deshalb schrie er auch zu Gott. Gewiss dachte er auch an das Geliebte, was er gesagt hat, denn er war an dieser Stätte wieder und hat dieses Geliebte auch nicht erfüllt. Und alles das brachte ihn so weit und die Furcht vor seinem Bruder, dass er mit Gott rang und rang so lang, bis Gott ihn erhörte und segnete ihn. Jetzt ging ihm die Sonne auf, jetzt ging ihm auch ein Licht auf, jetzt war die ganze Schuld war weg, er war ein anderer Mensch geworden und wir sehen der Segen. Nämlich der Mann sprach zu ihm, wie heißest du? Und er sprach Jakob. Er sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Israel bedeutet also Vater vieler Völker. Und so sehen wir, Geschwister, also sein Zustand vor dem, wo er Gott in sein Herz aufnahm. Wie belastet war seine Seele, wie unglücklich war er, trotz dem großen Reichtum, trotzdem alles, was er erworben hatte, aber eine Furcht, eine Angst, eine Kälte in seinem Herzen und er konnte nicht weitergehen. Aber nachdem er es mit Gott ins Reine gebracht hat, wir können sagen, nachdem er Christus ins Herz aufgenommen hat, da ging die Sonne der Gerechtigkeit in seinem Herzen auf und Ruhe, Friede, Glückseligkeit kehrte in sein Herz ein. Ein anderes Beispiel, wir nehmen zum Beispiel den in Apostelgeschichte 8, Vers 38 bis 39, der Kämmerer. Wir wissen die Geschichte von dem Kämmerer. Aber dort, wo er den Wagen anhielt, und sagte dann, was hindert's, hier ist Wasser, dass er sich taufen ließe. Und Philippus sprach zu ihm, wenn du glaubst, dann kann's geschehen. Und er sagte, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er wurde getauft Und dann heißt, und der Geist des Herrn rückte Philippus hinweg. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, aber er zog seine Straße fröhlich. Am Anfang, wo Philippus den Auftrag bekommen hat, dann hat der Engel zu ihm gesagt oder der Geist gesagt, geh auf die Straße, die da Wüste ist. Und auf dieser Straße, obwohl er, ich weiß nicht, vielleicht hatte er manche Begleiter, vielleicht war er auch allein mit dem, mit seinem Kutscher oder wie es auch immer war. Aber die Straße war Wüste. Wir können uns vorstellen, es war auch gefahrvolle Zeit, jener Zeit dort in dieser Wiesenstraße. Aber dann heißt, er zog seine Straße fröhlich. Was hatte ihn nun fröhlich gemacht? Er nahm Jesus in sein Herz auf. Auf einmal ist ihm auch die Sonne aufgegangen. Auf einmal wurde sein Inneres ganz anders. Und er wurde ein anderer Mensch. Wenn wir nehmen den Kerkermeister, wo Paulus, er sprach mit Zittern, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Er hat auch seinen Zustand erkannt. Zuvor heißt es, er zog das Schwert und wollte sich selbst das Leben nehmen. Geschwister, ein Mensch ohne Christus, der ist hoffnungslos, der ist in Ängsten, in sein Herz ist ed und leer. Aber jetzt, wo er den Paulus und Silas zu sich nahm und wo er sich bekehrte, wo er Jesus aufnahm und sich taufen ließ, und da lesen wir, und er freute sich mit seiner ganzen Familie. Er freute sich mit seinem ganzen Haus. Wir sehen, was das mitgebracht hat. Und wir wissen auch, Tausende von Menschen, die Christus aufgenommen haben, die haben diese Freudigkeit auch erfahren. Gewiss, die Erfahrung ist nicht bei allen gleich. Jemand, ein Liederdichter, hat es so ausgesprochen und hat gesagt, und gewiss, es wird dich nie gereuen, dass du hast gemacht den ersten Schritt. Ich kann sagen, zur Ehre Gottes in meinem Leben, es hat mich noch nie gereut, Geschwister, dass ich Christus aufgenommen habe. Und hat mich nie gereut, mit ihm durchs Leben zu gehen. Es gab Tiefen und Höhen. Es gab manche Enttäuschungen. Es gab Kämpfe. Es gab Dinge, wo mir bewusst sind, dass es nicht ganz vor Gott wohlgefällig war. Aber Christus hat mich nie verlassen. Und heute kann ich sagen, das ist ja das der größte Gewinn, wenn wir Christus gewonnen haben, wenn wir ihn aufgenommen haben. Es saß eine Gesellschaft, junge Männer saßen in einer Kantine oder in einem Gasthaus und haben sich unterhalten. Allerlei Witz, sie waren aufgemuntert, fröhlich. Und daneben an einem Tisch saß ein Prediger. Oder ein Pfarrer wird geschrieben. Und sie sahen ihn, dass es ein Prediger ist, dass es ein Pfarrer ist. Sein Benehmen war ganz anders. Und da kamen sie zu ihm, setzten sich neben ihm und sagten zu ihm, er sollte doch ihnen auch was erzählen. Und er hat dann zu ihnen gesagt, ich werde euch ein Rätsel aufgeben. Und hat ihnen die Rätsel aufgegeben und gleichzeitig hat er seine Visitenkarte einem jeden gegeben und hat gesagt, wenn ihr mal die Rätsel erraten habt, dann könnt ihr anrufen und hat seine Visitenkarte gegeben. Und die Rätsel lautete so. Und er hat gesagt, voll und doch leer, leicht und doch schwer, stark und doch schwach. Wenn's auch gleich schläft, einmal wird's wach. Und so gingen sie auseinander. Und einer von ihnen, der hat das beherzigt. Und nach einer kurzen Zeit wurde er krank. Und in seiner Krankheit, wo er jetzt sah, dass es vielleicht auch das Letzte sein kann, dann hat er gesandt nach diesem Prediger. Die Adresse hatte er. Und wo er reinkam, wo er die Tür öffnete, dann hat der Kranke ihm gesagt, voll und doch leer, leicht und doch schwer. Und dann freute sich der. Und zuletzt hat er gesagt, wo er gesagt hat, stark und auch schwach und ist wach. Das heißt, einmal wird es wach. Also das ist das Menschenherz. Wie trefflich wurde es in dieser Rätsel, also das Menschenherz, beschrieben. Der Mensch denkt sich, er ist voll, er hat alles. Aber ohne Jesus ist das Herz leer. Der denkt, er sei stark. Ja, der Mensch leistet viel. Wir wissen auch in der Welt, vieles wird geleistet. Aber, Geschwister, alles hat auf dieser Erde einen Anfang und ein Ende. Das wird alles mal zurückbleiben. Alle unsere Errungenschaften. Der Mensch, wenn er auch stark ist, ich meine jetzt physisch und auch vielleicht in Gedanken, auch seelisch, dass er vieles vollbringen kann. Aber das eine kurze Zeit. Und es kann geschehen, dass der Mensch krank wird und diese ganze Fähigkeit verschwendet. Aber wenn wir Jesus im Herzen haben, dann wissen wir, Geschwister, so uns, so diese Hitte zerfällt und abnimmt und wir schwach werden, der Körper wird schwächer. Aber der inwendige Mensch, der wird erneuert von Tag zu Tag. Also diese körperliche Schwäche kann uns nicht antun. Und wir wissen, dass wir dann einen Bau haben, wenn wir diese Hitte verlieren. Ist das nicht eine Seligkeit? Ist das nicht etwas, wenn wir dieses durch Gottes Gnade erlangt haben, dass wir sollen doch allen Fleiß daran wenden, um dieses zu bewahren? Und so sehen wir, Geschwister, was ist der Mensch, wenn er Jesus nicht hat? Wir haben schon gesehen, dann ist er freudenlos. Er hat keine Hoffnung, er hat keine Kraft. Er kommt in Situationen, wo er in Kämpfe kommt, in solche Lagen, dann kann er in Situationen kommen, wo er verzweifeln kann. Aber wenn wir Jesus haben, dann wissen wir, ob er ist im Boot, obwohl er schläft, aber er ist da. Wir können ihn aufwecken, wir können unsere Hand ausstrecken und er ist immer willig zu helfen. Er ist immer da. Der Heiland hat so gesagt, und ich werde niemand hinausstoßen, der zu mir kommt. Ist das nicht etwas, Geschwister, was wir in Acht nehmen sollten? Und er hat noch niemand enttäuscht. Jesus hat so gesagt, in Matthäus 11 lesen wir. Matthäus 11. Vers 28 bis 30. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier können wir sehen, der Heiland kommt allen Menschen entgegen. Und er ladet alle ein und sagt, wer zu mir kommt, der wird Ruhe finden. Der wird Frieden finden. Aber es ist auch die Bedingung da. Der sagt, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Sind wir willig? Das ist die Bedingung. Wenn wir willig sind, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, jetzt bildlich gesprochen, in unser Leben Schifflein, dann müssen wir auch willig sein, sein Joch auf uns zu nehmen. Aber der Heiland sagt, wenn wir dieses Joch auf uns nehmen, es ist nämlich sanft und seine Last ist leicht. Warum? Manchmal ist es schwer, manchmal kommt man in große Kämpfe, in Triebsalen. Aber ein anderes Wort sagt uns so, der Herr legt eine Last auf, aber er hilft sie auch tragen. Er hilft uns auch. So sehen wir, werden wir alleine diese Last tragen, dann wird es sie schwer sein. Aber wir wissen, der uns einlädt, der hat alle Vorkehrungen getroffen, dass wir diese Last tragen können. Er sagt, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Wenn wir gering sind, wenn wir in unseren Augen uns immer so fühlen, dass wir ohne ihn es nicht schaffen, aber mit Jesus können wir über die Mauer springen. Das hat schon der Psalmist gesagt, im alten Bund. Und so können wir auch sagen, dass mit Jesus ist, wie ein Liederdichter sagt, ist uns kein Gebot zu schwer, ist auch keine Last zu schwer, denn er hilft tragen, nicht wir sind's. Es wird erzählt, ein Prediger, der wollte seine Bibliothek auf das obere Stockwerk seines Hauses zu bringen. Und indem er die Bücher hochtrag, kam sein kleiner Junge zu ihm und hat sich mit aller Kraft daran gemacht und wollte seinem Vater helfen. Und dann hat er ihm wirklich gesagt, er soll einen Arm voll Bücher nehmen, soll sich hochtragen. Und wo er jetzt zurückkam, findet er den Jungen auf der Treppe sitzen und weinte bitterlich. Und er sah, der Junge hat nämlich das allergrößte Buch rausgelesen und wollte es hochschleppen, aber seine Kraft reichte nicht aus. Und so saß er jetzt und weinte. Und der Vater sah ihn und er nahm ihn mit dem Buch auf seine Arme und trug sie hoch. Und dann heißt es so, so ist auch Jesus. Wenn wir eine Last haben, eine Sorgenlast oder sonst was, was immer auch sein mag, was uns betrifft, er nimmt uns in seine Arme mit der Last und trägt uns. Ist das nicht ein Trost? Und wenn es so ist, dann möchten wir, wer Jesus noch nicht aufgenommen hat in sein Leben, dem möchte ich raten, Jesus aufnehmen. Wer ihn aber aufgenommen hat, der möchte allen Fleiß daran legen, um ihn nicht zu beleidigen, sondern mit ihm gleichen Schritt halten, dass er ihn begleite bis ans Lebensende. Gott segne uns.